Okay, danke für die nette Einladung und Einführung. Okay, ich möchte meinen Vortrag mit dem Gedicht der queeren behinderten Jugendaktivistin und Poetin Kripchik beginnen. I scream it again and again. No matter how eager, how radical, how cute you are, I do not exist for your fancy of freakery. I could care less about feeding your taste for exotic flavors. I was not born to stroke your fascination of marginalized people. No matter how much you are learning, no matter how much power, money, influence you carry, no matter how much you always know the right things to say, my body is not for you to examine, conquer, or casually observe, as if the strands of my hair were nothing more than pages of a magazine. The Creator did not craft these hands, lungs, feet of mine so you can feel good about yourself. My issues are not for you to solve. Who said you could analyze me? I'm not a hobby, a project, a case study, nor will I ever be a pet to collect in that menagerie of yours. Instead, I'm Harriet Tubman using her disability to trick slave masters, survey lands, and carve out paths to freedom. I'm the spear waiting in that Hulapu-Lapu's right hand, standing with thousands ready to slice the colonizer's head off of Magellan's body. I'm the body cast Frida Kahlo painted on. I'm the freedom song of my chosen ancestors sung. The Tatukis wrapped around their foreheads as they demanded an end to tyranny. No matter how quick I was to hand you this hard-earned self-determination in the past, know that from now on you are being watched vigilantly. Flip it, spit it out in a poem, brand it on the tip of your tongue. Do whatever you have to do to remember. Okay. Also Rassifizierung plus Behinderung geteilt durch Sexualität gleich. Hä? Ich gebe es zu, bei der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich mich ablenken lassen. Und zwar von der Stop-Tass-Musik, Stop-Murder-Music-Kampagne. Und ich glaube nicht, dass solche Ablenkungen zufällig sind, sondern nutze sie oftmals, um darüber nachzudenken, wie verschiedene Machtdimensionen miteinander verwoben sind und wo Verbindungen zwischen ihnen scheinbar entfernt oder tatsächlich verschüttet werden. Wie dem auch sei, wollte ich heute eigentlich darüber sprechen, wie Ableism und Heteronormativität in unterschiedliche rassistische Strukturierungen eingewoben sind. Ist ein Vortrag darüber entstanden, wie Rassismus und Ableism in unterschiedliche heteronormative Strukturierungen eingewoben sind. Und welche Bedeutung diese Art von Verwobenheiten für Widerstand hat. Um das alles aufzuzeigen, stelle ich zunächst kurz einen Artikel von Andrea Smith als theoretische Grundlage des Vortrags dar. Und dann gibt es zwei Hauptteile, einen eben zu Rassismus und Behinderung und den anderen Hauptteil zu Sexualität, Heteronormativität und dem auf Widerstand bezogenen Hä. Los geht's. In ihrem Artikel Heteropatriarchy and the Three Pillars of White Supremacy verdeutlicht Andrea Smith, dass es große strukturelle Unterschiede zwischen gesellschaftlichen Rassismuspraxen gibt. Für den USA-Kontext benennt sie dabei Versklavung, Genozid und Orientalismus. Obwohl diese unterschiedlichen rassistischen Strukturierungen aufeinander verweisen, reicht es nicht, gegen eine Struktur Widerstand zu leisten. Vielmehr führt in der politischen Praxis der Widerstand gegen eine bestimmte rassistische Struktur zur unwillentlichen Beteiligung an einer anderen rassistischen Struktur. Dafür gebe ich auch später ein Beispiel. Darüber hinaus benennt Smith Heteronormativität als politisch-soziale Organisationsform weißer Vorherrschaft im modernen Nationalstaat. Ich möchte an diese Überlegung anknüpfen. Meine Frage an euch und mich ist dabei, ob es in Bezug auf Heteronormativität eine ähnliche Dynamik gibt. Mit anderen Worten, gibt es auch in Bezug auf Heteronormativität unterschiedliche gesellschaftliche Strukturierungen? und kann Widerstand gegen eine dieser Strukturierungen unwillentlich andere heteronormative Strukturen aufrechterhalten? Und wie sind heteronormative Strukturierungen mit Rassismus und Ableism verwoben? Ich möchte, dass ihr euch jetzt kurz mit euren Sitznachbarinnen über die drei Fragen austauscht. Okay. Da wart ihr unaufmerksam. Also einmal, ob ihr glaubt, dass es unterschiedliche heteronormative Strukturierungen gibt und ob, wenn man sich jetzt nur auf eine fokussiert, damit andere unwillentlich unterstützt und ob ihr schon Vorstellungen habt, wie das alles mit Behinderung und Rassismus verbunden sein kann. Okay. Ich würde jetzt weitermachen. Also behaltet eure Ideen im Kopf für die Diskussion. Ich frage das später ab. Nee, also macht einfach. Also es im Kopf behalten. Und ich würde jetzt zum ersten Hauptteil kommen. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Ich hatte noch ein anderes, aber das war noch schlechter. Okay, dieses Bild zeigt eine versklavte Frau, die während ihrer Versklavung den Namen Anastasia erhielt. Um ihren Hals ist ein Eisenband geschraubt, also weil das jetzt eine künstlerische Darstellung davon ist, ist es halt, wirkt es wie Gold. Sie trägt eine Maske, ein sogenanntes Mauleisen. Es besteht aus einem Stück Metall oder Horn, welches im Mund der Frau zwischen Zunge und Kiefer geklemmt wurde und mit zwei längs durch das Gesicht und um den Kopf verlaufenden Männern im Hinterkopf befestigt wurde. Die Frau starb an Wundstarrkrampf, der durch das Eisenband an ihrem Hals entstand. Grada Quilomba verwendet dieses Bild in ihrem 2008 erschienenen Buch Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism. Ihr geht es darum, aufzuzeigen, dass Wissensproduktion aus den Perspektiven der afrikanischen Diaspora und des Kontinents in Deutschland marginalisiert werden und dass diese Marginalisierung ein koloniales Echo darstellt. Damit ist gemeint, dass in der gegenwärtigen Weigerung, die Wissensproduktion aus afrikanischen, diasporischen Perspektiven anzuerkennen, kolonialrassistische Praxen widerhallen. Also in dieser Weigerung hallen kolonialrassistische Praxen wider. Ich möchte darauf genauer eingehen. Im Kolonialismus stellt das Mauleisen eine mehrdimensionale Unterdrückungstechnik dar. Zum einen verkehrt es die Besitzverhältnisse. Die Kolonisatorinnen stellen sich als rechtmäßige Eigentümerinnen der Plantagenfrüchte her, indem sie die versklavten Menschen daran hindern, von den Früchten zu essen, die sie vermeintlich zu stehlen versuchen. Zudem nimmt das Mauleisen den versklavten Menschen jede Möglichkeit der Verlautbarung und damit ihren Subjektstatus. Die weißen Kolonisierenden müssen sich nicht damit auseinandersetzen, was die versklavten Menschen zu sagen haben, weil sie durch das Mauleisen nicht mehr sprechen können. Die dadurch entstehende gewaltvolle Stille schildert Toni Morrison in ihrem Roman Beloved. In der deutschen Übersetzung heißt er Menschenkind. Okay, ich lese jetzt gleich ein Stück aus dem Roman vor. Und da kommt einmal Cis. Ich glaube, sie wird anders ausgesprochen, aber ich spreche sie so aus. Kommt einmal Cis vor, das ist halt eine versklavte schwarze Frau. Und dann der Schullehrer, das ist der Plantagenverwalter. Und dann kommen noch Jungen vor. Und das sind sozusagen die Jungen von der Besitzerin der Plantage. Und die sind auch irgendwie mit diesem Plantagenverwalter verwandt. Okay. Jetzt kommt das Zitat. Dies ist das erste Mal, dass ich es erzähle. Und ist das okay so? Und ich erzähle es dir. Und dir erzähle ich es, weil es dir vielleicht etwas erklären hilft, obwohl ich weiß, dass ich es dir nicht zu erklären brauche. Und auch nicht zu erzählen oder auch nur daran zu denken. Du brauchst auch nicht zuzuhören, wenn du nicht willst. Aber ich konnte an diesem Tag nicht umhin zuzuhören. Er, der Schullehrer, redete mit seinen Schülern und ich hörte ihn sagen, wen zeichnest du? Und einer der Jungen sagte, Cis. Da blieb ich stehen, weil ich meinen Namen hörte. Und dann machte ich noch ein paar Schritte, bis ich sehen konnte, was sie taten. Der Schullehrer stand hinter einem von ihnen, eine Hand auf dem Rücken. Er leckte sich die Zeigefinger an und blätterte ein paar Seiten um. Langsam. Ich war schon im Begriff, mich umzudrehen und weiterzugehen, um den Mussolini zu holen, als ich ihn sagen hörte, »Nein, nein, so ist das nicht richtig. Ich habe dir doch gesagt, du sollst ihre menschlichen Charakterzüge links hinschreiben, die tierischen rechts, und vergiss nicht, sie zu ordnen.« Langsam machte ich ein paar Schritte rückwärts. Ich wandte nicht einmal den Kopf, um zu sehen, wohin ich ging. Ich hob nur mal weiter die Füße und tastete mich zurück. Als ich gegen einen Baum stieß, fuhr es mir wie Nadeln in den Kopf. Zitat Ende. In diesem Auszug wird die Sprachlosigkeit von Cis, der schwarzen Frau, nicht materiell durch ein Mauleisen herbeigeführt, sondern durch die Ungleichverteilung der Macht, Wissen herzustellen. Dem Schullehrer und Plantagenverwalter ist diese Macht gegeben. Die jungen weißen Männer können darauf hoffen, irgendwann selbst Wissen herstellen zu dürfen, wenn sie sich seiner Autorität unterwerfen. Sie sind die zukünftigen Wissensproduzenten. Für Cis jedoch ist es in dieser kolonial-rassistisch-sexistischen Struktur nicht vorgesehen, selber Wissen zu produzieren. Sie wird zum vertierlichten Objekt, über das gewusst wird. Dieses Machtungleichsverhältnis zwischen den einen, die Wissen herstellen und besitzen, und jenen, die körperlich, emotional und seelisch zugerichtet werden, um dieses Wissen zu produzieren, hält gegenwärtig fort. Als ich vor etwas mehr als einem Jahr zu meiner Erkrankung googelte, stieß ich auf den Titel eines Vortrags, der mit einem Preis ausgezeichnet worden war. Also bla bla bla, Erkrankung mit genaler Beteiligung bei Vater und Tochter, zwei Fallberichte einer seltenen Erkrankung. Ich stutzte und schaute auf das Datum der Preisverleihung, dann auf den Namen des Krankenhauses. Mir wurde klar, die Tochter bin ich. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nichts über diesen Vortrag oder die Ärztin, die ihn verfasst hatte. Ich wurde nie um meine Zustimmung dazu gebeten. Ich wurde hinter meiner Krankheit gelöscht. Etwas mehr als ein Jahr später hatte ich den Mut gefasst, mich auf die Suche nach der Ärztin und dem Vortrag zu machen. Als ich sie schließlich telefonisch erreichte, mich als die Tochter vorstellte und ihr sagte, dass es für mich überaus wichtig wäre, den Vortrag zu lesen, fragte sie mich, warum? Diese Frage ist eine ableistische, postkoloniale Geste. Sie ist es, weil sie die ethische Fragerichtung umkehrt und verleugnet. Sie fragt mich, warum. Nicht die Ärztin muss sich dafür rechtfertigen, sich meines Körpers zu bedienen, sondern ich soll rechtfertigen, warum ich mich weigere, ihr Forschungsobjekt zu sein. Einen Vortrag über meine und meines Vaters Krankheit zu halten, stellt eine ableistische Praxis der Wissenstradierung dar, in der die spezifischen Funktionsweisen unserer Körper als Unfähigkeit ausgesprochen werden. Es handelt sich zudem um einen rassifizierenden Akt, weil mit diesem Vortrag im Zuge einer auf extremen Verkürzungen basierenden entsprechenden Naturalisierungspraxis einmal mehr rassistisches Wissen verbreitet und institutionell erzeugt wird. Als postkolonialer und ableistischer Akt ist die Abfassung dieses Vortrages deswegen zu verstehen, weil ich meiner körperlichen Befindlichkeiten durch medizinische Interpretation enteignet werde. In diesem Prozess wird mein Körper nicht nur als losgelöst von mir selbst fantasiert, sondern darüber hinaus zu Material, aus dem Informationen für medizinische Zwecke gewonnen werden können. Ich kritisiere damit nicht zuvor, dass das Empfinden meines Körpers und die medizinische Interpretation nicht deckungsgleich sind. Mein Fokus liegt vielmehr darauf, dass ich durch medizinische Körperinterpretationen rassifizierende Informationen über meinen Körper geschaffen wurden, denen ich nicht widersprechen soll, was nicht gleichbedeutend damit ist, dass ich nicht widersprechen könnte. Allein dadurch, dass ich bei der Ärztin anrufe, widerspreche ich bereits der mir zugewiesenen Position als sprachloses Objekt. Dieses »Ich soll nicht widersprechen« kennzeichnet ein postkoloniales Begehren, das weiße, nicht behinderte medizinische Interpretation als einzigen und einzig berechtigten Ort der Körperwissensproduktion aufrechterhalten will. Wie im kolonialen Kontext die Früchte der Plantage als rechtmäßiger Besitz der Kolonisatoren mittels Mauleisen hergestellt werden, so werden die rassifizierenden und entfähigten Befindlichkeiten meines Körpers mittels medizinischer Interpretation zum Besitz der Ärztin. Solange ich als schwarze, kranke Person dazu schweige, besitzt allein die weiße, temporär nicht behinderte Person Wissen über meinen Körper als rassifiziertes und entfähigtes Objekt. Das bedeutet zum einen, solange ich den Vortrag nicht lese, muss sich die Ärztin nicht damit auseinandersetzen, dass ihr Informationsgewinn, ebenso wie ihre Informationsverarbeitung, einen gewaltvollen, entsubjektivierenden Akt darstellt, der auf postkolonialer Rassifizierung und auf Ableism basiert. Sie muss sich weder mit ihrer weißen und sehr wahrscheinlich nicht behinderten Position noch mit ihrem potenziellen Rassismus und auch nicht mit ihrem Ableism auseinandersetzen. Habe ich gesagt, was Ableism ist? Also Ableism ist, kommt aus dem Englischen, to be able, und markiert eine gewaltvolle gesellschaftliche Struktur. Also zum einen geht es darum, dass halt Behinderung und Krankheit gesellschaftlich erzeugt werden und dass es dadurch eine Machtungleichheit entsteht. Also dass es sozusagen nicht naturhaft ist und dass es zum anderen halt eine Ideologie ist, also ein in sich geschlossenes Gedankensystem. Ja, dann mache ich jetzt weiter. Also sie muss sich mit dem Ganzen nicht auseinandersetzen, die Ärztin. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass durch die Warum-Frage der Ärztin mein Sprechen seiner subjektivierenden Macht beraubt wird. Sie kann sich das Recht, über meine körperlichen Prozesse zu schreiben, nur geben, indem sie mir mein Recht, Aussagen zu meinem Körper machen zu können, nimmt. Den sie privilegierenden Zugang, um diese Verteilung von Rechten machtvoll durchzusetzen, erhält sie dabei gleichzeitig, sowohl durch ihre Position als Medizinerin, als temporär Nichtbehinderte und als Weiße. Okay. Was hat das alles mit Sexualität und Heteronormativität zu tun? Als Vermittlung zwischen der Verwobenheit von Ableism und Rassismus mit Heteronormativität möchte ich, wenn das klappt, ein Spoken-Word-Stück des African-American behinderten Autoren, Poeten, Aktivisten und Feministen Leroy Moore Jr. vorstellen. Und also er spricht es selbst. Und ich fände es cool, wenn ihr euch das anguckt, aber ich habe auch allerdings 20, also ihr müsst näher zusammenrücken, Kopien dafür.
Children were useless, raised in the neighborhood. where I continue to see single black mothers with their disabled sons, husbands gone, couldn't that deal, mothers strong, had to be real, black little boys from broken homes, lingering questions, did dad leave because of me? Girl, is that reality? Women want my advice, but can't see me as a mate. Black women, I am a stalemate, but I die a single man. But it's another cold night, the icy brothers seen between the seats, while black women sleeping on the streets, sex education came from the lusty lady. It's a lonely world. Self-employment, self-love, putting society's attitudes on the shelf. Black sisters don't know what they are missing. See a black woman, meet a black disabled man. We were trained to fear, compete, and I talk to them. Is this why all my intimate relationships are with white women? Race plus disability divided by sexuality equals, huh? I would speak with the person with a disability on a goddamn scale. Disability and masculinity, can we talk? Black masculinity has made room for my body. Axe tape, hidden grass. The black son of somebody's age began his sexuality as a world to abuse. Now that is the true strength of a man. Black villain, masculine, more scared. What time is it? Somebody give me your mirror, because I know I'm fine. I came from a woman to a man. My sexuality goes deeper than what you can see. But you treat me like Bob Allison, invisible man. Bumping up against our shadows, it took 40 years to walk with my head up, saying black is beautiful and disability is gorgeous. Too sexy for a society straitjacket. Wearing my sex flag on my sleeve, my body and my soul still is the spotlight. You see society tries to put me down, but you can't keep a good man down. This is a message to all my black and male brothers. Feel your masculinity. Step into your sexuality, brothers. It's time we all had many, many talks.
Okay, ich möchte euch jetzt bitten, euch kurz über die Eindrücke auszutauschen mit euren Nachbarn, Nachbarinnen. Okay. Es geht weiter. Ich mag an diesem Stück, dass Moore die Verwobenheit zwischen Rassismus, Behinderung und Heteronormativität in einer alltäglichen Dimension auffächert. Seine Kritik an diesen Machtdimensionen ist dabei mehrdimensional. Er verleiht einer Perspektive Ausdruck, die sich nicht darauf beschränkt, ein feindliches Außen zu beschreiben. Es geht in dem ganzen Stück nicht um weiße, temporär nicht behinderte, nicht kranke Leute, sondern um die Auswirkungen von Kolonialismus, Rassismus, Heteronormativität und Ableism innerhalb seiner Community. Man-to-Man-Talk durchkreuzt und verkompliziert die Erzählungen um schwarze Männlichkeit innerhalb der schwarzen Community. Ich möchte die Schwierigkeit, komplexen Widerstand zu leisten, und ich habe Man-to-Man-Talk, verstehe ich als komplexen Widerstand, an einem Beispiel verdeutlichen. Und das sind die gegenwärtigen Diskurse um Hassmusik und Stop Murder Music. Wisst ihr, um was es geht? Also, was wisst ihr davon? Aktivität ist jetzt gefragt.
Ich glaube, das Stop Murder Music ist gegen Dancehall insbesondere, wo dort sehr starke homophobe Texte vorkommen, die halt auch Teile haben, wie verbrennt den Buttonboy oder so Sachen, aber den Chichiman, glaube ich, Chichiman ist ein Begriff für Schwule oder Schuchtel. Es werden auch viele Konzerte in Deutschland dort versucht zu stoppen.
Und wisst ihr, woher die Kampagne kommt oder was da noch mit zusammenhängt? Vielleicht ist meine Frage jetzt auch doof. Also das Ziel der Kampagne ist schon richtig geschildert. Also es geht darum, Musikerinnen daran zu hindern, Homophobie zu verbreiten, zu unterstützen und zu radikalisieren. Und es geht dabei insbesondere um, Gewalt zu verhindern. Dabei gerät vor allem schwarze Reggae-Musiker ins Visier. Und das jüngste Beispiel dafür sind die Proteste des LSVD, also des Lesben-Schwulen-Verbands, gegen die Deutschland-Konzerte von Sizzler im November diesen Jahres. In seinen Protesten nahm der LSVD dabei Bezug auf die britische Stop-Murder-Music-Kampagne. Und diese wiederum hatte 2007 die Einreiseerlaubnis verschiedener Reggae-Musiker, unter anderem auch Sizzler, an die Verpflichtung geknüpft, Zitat, das Recht von Menschen ohne Gewalt zu leben, respektieren und aufrechtzuerhalten, egal welcher Religion, sexuellen Ausrichtung, Rasse, ethnischer Herkunft oder welchem Geschlecht sie angehören. Also das Zitat ist von queer.de. Im September diesen Jahres hat nun der LSVD, das Bundesministerium des Innern und das Auswärtige Amt, Zitat, auf die geplanten Auftritte von Sizzler in verschiedenen deutschen Städten hingewiesen und an die ausländerrechtlichen Maßnahmen zur Verhinderung einer Einreise in den Schengen-Raum erinnert. Das ist auch von der LSVD-Seite. Es geht mir an dieser Stelle nicht darum, für Reggae-Music bzw. Reggae-Musikerinnen in die Bresche zu springen. Stattdessen finde ich an dieser Kampagne problematisch, dass sie den Eindruck erweckt, dass Gewalt gegen Schwule und Lesben etwas wäre, das von einem rassifizierten Außen kommt. Also in dem Zusammenhang ist die Kampagne halt ein kleiner Teil von so einem größeren Diskurs über homophobe, muslimische Migranten, also wo es halt meistens um männliche Jugendliche geht. Männliche Jugendliche of Color. Anknüpfen, also ich mache jetzt sozusagen einen historischen Sprung, um zu zeigen, warum ich das problematisch finde. Ich bin mir etwas mit meiner Reihenfolge unklar. Okay, zuerst möchte ich nochmal... Zuerst stelle ich eine Frage jetzt, Entschuldigung. Also einmal wäre jetzt meine Frage an euch, was glaubt ihr, welche Funktion Heteronormativität im modernen Nationalstaat hat? Also das ist jetzt wieder sowas, so eine Zweier- oder Dreier-Gruppenfrage. Also ob sie eine hat und wenn ja, welche. Also was für eine Funktion hat Heteronormativität für den modernen Nationalstaat? Okay, also bei Heteronormativität, so um die Frage zu beantworten, geht es für mich einmal um Zweigeschlechtlichkeit als Norm, also dass es nur Männer und nur Frauen gibt und alle Personen sich entweder in das eine oder in das andere einfügen müssen und das ihr Leben lang. Und dann geht es noch darum, dass davon ausgegangen wird, dass alle Personen sich halt dementsprechend männlich oder weiblich verhalten. Und Heterosexualität, also dass Männer und Frauen als Zweierpaar miteinander Sex haben, dass das die Norm ist und natürlich wäre, das gehört dazu. So. Und Ehe als Institution gehört auch dazu. Aber ich gehe da auch gleich nochmal genauer drauf ein. Könnt ihr die Frage so beantworten? Oder haben die anderen schon heimlich weitergearbeitet? Ich mach mal weiter. Okay, also anknüpfend an Pascal Grosses. Alles okay? Okay. Anknüpfend an Pascal Grosses Ausführungen in Kolonialismus, Eugenik und bürgerliche Gesellschaft 1850 bis 1918 hat Heteronormativität aus meiner Perspektive die Aufgabe, eine soziale Ordnung biologisch zu reproduzieren. Die soziale Ordnung, um die es hierbei geht, ist der moderne Nationalstaat, in dessen machtvollem Zentrum das bürgerliche Subjekt steht. Das bürgerliche Subjekt wiederum ist der weiße gesunde Heteromann bzw. das malthusianische Paar. Also mit malthusianischem Paar ist das weiße, gesunde, verheiratete Paar, das seine Lust auf Sex streng kontrolliert und nicht zu viele und nicht zu wenige Kinder bekommt, gemeint. Einfach formuliert geht es bei der biologischen Reproduktion einer sozialen Ordnung darum, gesunde weiße Kinder zur Welt zu bringen, die ihrerseits wieder gesunde weiße Kinder zur Welt bringen. Davon ausgehend können bereits drei verschiedene, aber aufeinander verweisende gesellschaftliche Strukturierungen von Heteronormativität aufgemacht werden. Eine, die Sexualität darauf beschränkt, Kinder in die Welt zu setzen, also jeder Sex, der nicht potenziell zu Kindern führt, ist nicht in Ordnung. Das ist die Einschränkung. Eine, die Sexualität darauf beschränkt, weiße Kinder hervorzubringen. Also jede Sexualität, die das nicht garantieren kann, ist nicht in Ordnung. Und eine, die Sexualität darauf beschränkt, gesunde bzw. nicht behinderte Kinder hervorzubringen. Okay. Jegliche Sexualität, die sich nicht auf diese Vorgaben beschränken lässt, wird abgewertet, kriminalisiert, tabuisiert, verneint und oder verboten. Ich möchte dies in einem Beispiel verdeutlichen. In diesem Beispiel verweben sich Rassismus bzw. Ethnisierung und Ableism zu einer Delegitimation von Heterosexualität. Und das ist sozusagen ungewöhnlich, weil normalerweise oder eine dominante Ausübungsform von Heteronormativitätskritik beschränkt sich oft darauf, dass halt Heteros und Heteras sozusagen der Feind sind, beziehungsweise die Feindin. Und dass Heterosexualität eine anerkannte Norm ist. Aber nicht alle Formen von Heterosexualität sind super anerkannt. Und darum geht es mir jetzt gerade in dem Beispiel. Okay, in dem Artikel, das ist ein Artikel zu Erbkrankheiten im Geo-Kompakt von 2006. Und da heißt es, Zitat, auch die von humanen Genetikern beobachtete Häufung von rezessiven Erbkrankheiten in bestimmten Gruppen, die bevorzugt unter sich bleiben, etwa der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland, wird so erklärbar. Traditionsgemäß kommen hier Ehen unter Blutsverwandten häufiger vor als im Bundesdurchschnitt. Zitat Ende. Diese Argumentation verkoppelt körperlich markierte Rassifizierung, türkischstämmig, mit kulturellem Othering, bevorzugt unter sich bleiben, traditionsgemäß. Mit kulturellem Othering meine ich, dass halt über so eine Kulturargumentation Leute zu anderen gemacht werden. Es wird gesagt, sie sind anders als wir. Vorsicht. Okay. Also es geht in der Argumentation, die Argumentation verkoppelt Rassifizierung, kulturelles Othering und ableistische Delegitimation von Sexualität eben unter Blutsverwandten. Auf dieser Grundlage wird eine in Deutschland lebende Minderheit nicht nur mit einem stigmatisierten Sexualverhalten markiert, also den Ehen unter Blutsverwandten, als politisch korrekten, dominanten Euphemismus für deviante Inzest, Und dann bestimmte Gruppen, die bevorzugt unter sich bleiben, als politisch korrekter dominanter Euphemismus für Integrationsweigerung, sondern zusätzlich mit etwas, das als körperlich eingeschriebene Konsequenz daraus entsteht, eine Häufung rezessiver Erbkrankheiten. Okay, also in diesem Beispiel ging es mir darum, dass sexuelle Normen in rassistischen und ableistischen gesellschaftlichen Strukturen durchaus auch bestimmte Heterosexualitäten sozusagen abwerten und delegitimieren. Okay, ich möchte jetzt der Frage nachgehen, ob die Unterschiede zwischen diesen heteronormativen Strukturierungen, also der mit dem Kinder, also dass es unbedingt zu Kindern führen muss, Sex, dass es unbedingt zu weißen Kindern führen muss und dass es unbedingt zu gesunden Kindern führen muss, ähnliche Folgen haben, wie Smith für die Unterschiede zwischen rassifizierenden Strukturen aufgezeigt hat. Also ich hoffe, ihr erinnert euch. Bei Smith ging es darum, dass Widerstand, der sich auf die Kritik einer bestimmten Strukturierung beschränkt, also der sich auf die Kritik einer bestimmten Strukturierung beschränkt, andere, in dem Fall rassistische Strukturierungen, erhält und bestärkt. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass mein Widerstand gegen eine bestimmte Form von Rassismus diesen insgesamt schwächt. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich noch einmal auf das Bild von der Maske am Anfang des Vortrages zurückkommen. Ein Aspekt des Maskenbildes war es, daran zu erinnern, dass die Kolonisatorinnen die Maske benutzten, um sich als rechtmäßige Besitzerin der Plantagenfrüchte darzustellen, indem sie so taten, als wäre es Diebstahl, wenn versklavte Menschen von den Kakaobohnen oder dem Zuckerrohr oder was auch immer essen würden. Wenn aus diesem Grund, also als Kritik an Versklavung, gesagt wird, dass das Mauleisen die Besitzverhältnisse verkehrt, so ist diese Aussage nicht an sich falsch. Allerdings lässt sie außer Acht, dass Kolonisierung oftmals auf dem Genozid der Bewohnerinnen der potenziellen Kolonie gründeten. Also in Bezug auf die USA gründet Versklavung auf dem Genozid an Native Americans. Okay, wenn ich meine Kritik an Rassismus und Kolonialisierung nun aber auf Versklavung fokussiere, laufe ich Gefahr, der Versklavung vorausgehenden Genozid zu beschweigen. Dieses Schweigen ist gewaltvoll, weil es zum einen die postkoloniale Geschichte von Postgenozid-Communities verschüttet. Das heißt, der spezifischen Struktur von Rassismus gegen diese Communities wird nicht widersprochen. Vielmehr wird sie durch meine eingeschränkte Form von Widerstand bestärkt und am Leben erhalten. Allgemeiner formuliert: Wenn ich Widerstandsformen entwickle, die die unterschiedlichen Strukturierungen innerhalb einer Machtdimension nicht reflektieren, bin ich geliefert. Ich komme nun zurück zu Heteronormativität und der Stop Murder Music Kampagne. Also ich habe euch ja am Anfang gefragt, ob ihr glaubt, dass es verschiedene heteronormative Strukturierungen gibt. Und ich bin jetzt zum Ende hin, habe ich ja versucht darauf zu kommen, dass es für mich schon verschiedene gibt. Genau. Und das... Und dass halt zwischen diesen verschiedenen Strukturierungen eine ähnliche Dynamik funktioniert, wie zwischen verschiedenen rassifizierenden Strukturierungen. Das heißt, wenn Heteronormativitätskritik bzw. queere Intervention sich beispielsweise darauf beschränken, heteronormative Zweigeschlechtlichkeit aus einer unbenannt weißen, schwul-lesbischen, nicht trans- und nicht behinderten Perspektive zu kritisieren, dann greifen sie zu kurz. Ähnlich problematisch wäre es, wenn ich aus einer unbenannt schwarzen, behinderten, nicht trans verheirateten Hetera-Perspektive heraus sagen würde, dass schwarze kranke Kinder zu gebären die queere Strategie wäre. Das Problem liegt dabei nicht darin, dass die Kritiken oder Widerstandsideen völlig falsch wären. Es geht vielmehr darum, dass beide Widerstandsformen sich gegenseitig schwächen und dabei Heteronormativität als Ganzes bestärken. Und das ist zwar schade, aber kein unlösbares Problem. Danke.